Jetzt kommt Werbung.
Was bietet eigentlich deine Bank? Hier drei Vorteile von Trade Republic. Kostenloses Konto mit Karte. 2% Zinsen. Investieren ab 1 Euro. Und falls du mal Fragen hast, kannst du Trade Republic rund um die Uhr erreichen. Du kannst anrufen und sprichst mit echten Menschen, die dir helfen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also, mach es so wie 10 Millionen Kunden von Trade Republic und lass dein Geld für dich arbeiten. Hol dir die App und eröffne dein Konto in weniger als 5 Minuten. Kapitalanlagen bergen Risiken. Zinsen von Partnerbanken. Dividenden aus Geldmarktfonds mit Kursrisiken.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Danielle Graf
und Katja Seide.
Während sich unsere Welt im rasanten Wandel befindet, haben sich das Bildungssystem und die Lehrpläne seit Jahrzehnten kaum geändert. Die SchülerInnen haben das Gefühl, in der Schule nichts Relevantes gelernt zu haben und sie fühlen sich auf die Arbeitswelt nur sehr unzureichend vorbereitet. Zwar lernen Kinder heute nicht mehr an Tafeln, sondern an interaktiven Whiteboards, aber sonst wird der technische Fortschritt weitestgehend ignoriert. Wir haben heute den Lehrer, Blogger, Podcaster und Autoren Bob Blume eingeladen, um darüber zu sprechen, warum wir heutzutage überhaupt noch in der Schule lernen, wo doch das Wissen für alle im Internet jederzeit frei verfügbar ist. Was braucht Schule in Zeiten des Technikwandels, von Krisen und sozialer Ungerechtigkeit wirklich? Und wie schaffen wir es, uns endlich aus der Bildungsmisere zu befreien? Bob hat darüber einen Spiegel-Bestseller geschrieben. Er heißt »Warum noch lernen?« und ist im Mosaik-Verlag erschienen. Herzlich willkommen, Bob.
Hi, schön, dass ich dabei sein kann.
Ja, wir freuen uns sehr. Bob, woran liegt es denn eigentlich, dass unser Bildungssystem so starr zu sein scheint? Hat sich denn in den letzten Jahrzehnten wirklich nichts gewandelt? Man möchte doch meinen, dass Bildung eins der wichtigsten politischen Themen sein sollte. Also wie ernst nimmt denn die Politik das Thema überhaupt?
Boah, das waren viele Fragen auf einmal. Ich versuche das mal aufzudröseln. Also das Erste
total
ist,
gern.
Es tut sich deshalb so wenig, weil Systeme, die über längere Zeit oder über sehr lange Zeit gewachsen sind, ja nicht zwangsläufig innoviert werden müssen, sondern weil sie verwaltet werden. Deshalb hat man auch eine Schulverwaltung. Und die Verwaltung verwaltet nach den Maßgaben dann wieder einer höheren hierarchischen Schiene. Und das führt dann dazu, dass Veränderungsprozesse sehr, sehr langsam laufen. Die laufen teilweise jetzt ein bisschen schneller. Das sieht man zum Beispiel daran, dass die Kultusministerkonferenz vor einigen Tagen einen Empfehlungsschreiben für den Gebrauch von KI rausgegeben hat. Da müssen wir jetzt nicht lange drüber eingehen, aber immerhin, also da sagt man so, hört, so schnell geht das. Aber das ist sozusagen einer der Gründe, warum es so lange braucht. Es hat sich nichts getan, das muss man ganz klar so sagen. Das wäre völlig ab vom Schuss. Es haben sich zum Beispiel Schulformen neu entwickelt, die Gemeinschaftsschule. Und auch grundsätzlich glaube ich, dass die Haltung von Lehrkräften sich auch langsam schon wandelt. Aber das ist ja was, wo ich quasi aktiv dran beteiligt werden möchte oder beziehungsweise beteiligt bin. Möchte ist jetzt gerade rausgerutscht, weil, und das ist der letzte Teil deiner Frage, das große Problem, das ich sehe, wenn ich wirklich mit Leuten spreche, die in Verantwortung sind im Medienbereich, ne, dann ist es so, dass die mir auch alle zustimmen. Ja, Bildung ist total wichtig. Aber man kann das natürlich jetzt schlecht vergleichen, weil ich nicht dieselbe Prominenz habe, aber man lädt lieber einen Thomas Gottschalk ein, der ein Buch geschrieben hat, dass man nichts mehr sagen kann, der sagt dann, dass man nichts mehr sagen kann und sagt das überall vor einem Millionenpublikum. Und den lädt man lieber ein, um danach darüber zu sprechen, dass man doch was sagen kann oder dass er ja recht hat, dass man nichts mehr sagen kann vor seinem Millionenpublikum, als eben einen Spiegel-Bestseller-Autor zum Thema Bildung. Und das liegt daran, dass dieses Thema nicht so sexy ist. Das ist ein bisschen sperrig. Also, ne, man muss so viele Ebenen beachten und dann haben die Leute irgendwie keinen Bock dazu, sich da rein zu vertiefen. Denke ich jedenfalls, dass das der Grund ist, obwohl ich auch wirklich anbieten würde, zum Beispiel zusammen mit so einem Friedrich Merz bei Lanz komplett zu eskalieren. Also, wenn es darum geht, mich gerne dann trotzdem einladen.
Cool, dann hoffentlich hört es jetzt der oder die Richtige und lädt dich dann mal ein. Und Daniel hat das ja schon so ein bisschen angekündigt. Mittlerweile ist das Wissen ja durch das Internet tatsächlich jederzeit zugänglich. Da könnte man sich durchaus die Frage stellen, warum wir überhaupt noch Schulen haben und wofür. Was sagst du denn dazu?
Ja genau, also ich habe das geliebt, diese entsprechenden Kapitel auch zu schreiben. Ne? Warum haben wir noch Schulen, warum haben wir noch Lehrer? Mhm. Weil es jenseits von diesen trivialen Antworten, also naja, Schule gibt's halt, weil die Kinder machen halt einen Abschluss und die müssen ja auch irgendwie behütet werden oder so. Jenseits dieser trivialen Antworten ist erstmal die Frage total spannend. Du hast es gerade angedeutet, wir sind umgeben von Informationen. Mhm. Das große Problem ist natürlich, wenn ich es etwas konkret und flapsig sagen kann, man kann nur nach etwas googeln, von dem man weiß, dass es da ist. Mhm. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist, die Informationen werden ja algorithmisch sortiert. Und das ist übrigens in vielen, ja, verschiedenen Bereichen auch gut so, weil ja so viele Informationen kursieren, dass wir ohne eine Vorsortierung völlig lost werden. Also wir alle, auch diejenigen, die in der Buchkultur aufgewachsen sind. Mhm. Aber wir wissen auch, dass Algorithmen eben zu der Verstärkung von Informationen beitragen können, die dann eben nicht richtig sind oder die gänzlich falsch sind. Und alles das führt eben dazu, dass ein Argument, was ich in dem Buch auch entfalte, ist, wir brauchen Schulen ungemein, vielleicht mehr als je zuvor, aber viel eher brauchen wir sie, damit Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, mit dieser Informationsflut umzugehen, ihre Medien und ihren Mediengebrauch zu reflektieren und zu verstehen und an allererster Stelle, um in der Schule zu lernen. Also eben nicht, wie es über Jahrzehnte gelaufen ist, vorne erklärt der Lehrer irgendwas Kompliziertes, das macht er gut oder schlecht. Wenn er es schlecht macht, guckst du dir ein YouTube-Video an. Aber der eigentliche Lernprozess, der ist ausgelagert nach Hause. Denn das Problem daran ist, dort sitzen entweder die Eltern und alle Eltern, die bei den Hausaufgaben sitzen, wissen um das Krisenpotenzial von Hausaufgaben. Mhm. Und die wissen übrigens auch, wie schwierig das dann ist, wenn sie die Frage beantworten müssen, warum mache ich das eigentlich? Aber, und das ist der springende Punkt, nicht alle Kinder haben ja überhaupt Eltern, die daneben sitzen können. Mhm. Und der Grund dafür ist, dass zum Beispiel Armut, die oftmals mit einem Migrationshintergrund korreliert, aber eben nicht ja, kausal zusammenhängt, Armut dafür sorgt, dass die Eltern arbeiten müssen, sehr lange, um zum Beispiel die Wohnung zu finanzieren und dann aber gar nicht dabei sitzen können. Und was passiert dann? Naja, die ausgelagerten eigentlichen Lernprozesse werden von denen gemacht, die es sowieso schon können oder die eben Eltern oder KI haben und die anderen bleiben auf der Strecke. Und das können wir uns als Gesellschaft, die nichts anderes als Bildung hat, natürlich nicht leisten.
Wenn man jetzt an Schule denkt, dann kommt einem ja auch unweigerlich das Thema Prüfungen in den Sinn. Wie stehst du denn als Lehrer eigentlich dazu? Brauchen wir Prüfungen überhaupt?
Ja, ich denke schon, dass wir Prüfungen brauchen. Wir brauchen nur andere Formate und andere Prüfungen. Also ich habe mich ja jetzt wirklich eingehend mit diesen ganzen Strukturen beschäftigt und es ist immer wieder erstaunlich, dass wir als Gesellschaft, die ja auch irgendwann mal in der Schule waren, uns an bestimmte Dinge gewöhnt haben, die eigentlich völlig absurd sind. Mhm. Also ich gebe ein Beispiel. Man ist 6 Wochen lang mit einem bestimmten Thema beschäftigt, in einem bestimmten Fach. Und jetzt ist es so, dass, weil die Lehrkräfte ja nicht 30 Schülerinnen und Schüler individuell begleiten können, vielleicht haben die sogar Mangel, müssen die Schülerinnen und Schüler halt irgendwie vor sich hinwerkeln. Das sind dann die Hausaufgaben. Und am Ende wird eine Prüfung geschrieben, die abprüfen soll, was gelernt wurde. In Wirklichkeit ist aber ja das Hauptproblem, dass wenn da rauskommt, dass du etwas nicht beherrschst, also mit anderen Worten, du hast eine 4 bis 5 oder 5 oder schlechter, ja, was ist dann eigentlich? Dann wird gesagt, sowas wie, naja, es wäre schön, wenn du dir das jetzt noch aneignen würdest. Aber im Hinterkopf ist doch, da hat es jemand 6 Wochen lang mit Hilfe des Lehrers und mit den Klassenkameraden anscheinend nicht geschafft, diese Prüfung zu bestehen und soll das jetzt währenddessen machen, während die nächste Einheit kommt, die womöglich noch darauf aufbaut. Das ist absolut absurd. So, das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, in dem Buch arbeite ich immer mit so Tautologien. Das kennt vielleicht der ein oder andere noch aus der Schule. Das sind Zirkelschlüsse. Bei Prüfungen ist es die Tautologie. also oder eine scheinbare Tautologie. Prüfungen prüfen das, was Prüfungen prüfen können. Also mit anderen Worten, wenn man sich hinsetzt und 2 Stunden lang eine Antwort auf eine Frage schreibt, dann wird geprüft, ob man innerhalb von 2 Stunden genau die Antwort auf genau die Frage aufschreiben kann. Mhm. Und jetzt ist es mir aber selber schon oft so gegangen, dass zum Beispiel ein Schüler, eine Schülerin ganz wunderbare Aufsätze geschrieben hat. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine, die hat einen ganz tollen Kommentar geschrieben, weil das Thema für sie, in dem Fall Feminismus, super relevant war, super wichtig. Und als sie das vorgelesen hat und ich es auch begutachtet habe, habe ich gesagt, der ist so gut, den könnte die quasi in der Taz oder auf T-Online direkt publizieren. Mhm. Am Tag der Prüfung hat das Thema ihr nicht gelegen und sie ging raus mit 8 Punkten anstatt mit 15. Ja. Jetzt kann man sagen, ja gut, life's a bitch sometimes, okay. Mhm. Aber es gibt ja innerhalb der Gesellschaft keinen anderen Bereich, wo man dann sagt, ja, tut mir leid, aber weil du gerade von 7.45 Uhr bis 9.15 Uhr nicht in der Lage warst, das zu tun, vielleicht hatte sie auch ihre Tage oder vielleicht einen schlechten Tag oder einen Verlust oder draußen war ein Rasenmäher, ist es jetzt leider Gottes so, dass dein Abschlusszeugnis für immer so aussehen will. Und das ist ein Problem, aber ein Problem, was wir nicht haben müssten, weil es längst alternative Prüfungsformate gibt, wo die Schülerinnen und Schüler komplett ihr Potenzial zeigen können und, es ist mir extrem wichtig, das zu betonen, dennoch Leistung bringen. Es wird ja immer gesagt, oh, jetzt wollt ihr die Prüfung auch noch abschaffen, wir werden alle zu Laffen weicheiern. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn man Prüfungen so ansetzt, dass die Schüler ihre Stärken zeigen können, dann ist es gleichzeitig so, dass sie wertschätzen, was sie tun und dass trotzdem eine Leistung erbracht werden kann.
Kannst du uns kurz erklären, wie du diese alternativen Prüfungen machst? Also was?
Ja, klar, sehr gerne. Also es gibt natürlich sehr, sehr unterschiedliche Formen, aber ich nehme mal ein Beispiel aus der 7. Klasse aus dem letzten Jahr. Das wäre die 4. Klassenarbeit gewesen und wir hätten theoretisch über das Buch »Nennt mich nicht Ismael« schreiben sollen, also eine Klassenarbeit. Mhm. Da hätte ich eine Frage gestellt, irgendwas mit Charakterisierung von Ismael oder von seinen Freunden oder was ist das Problem des Buches und so. Mhm. Was ich gemacht habe, ist, ich habe ihnen verschiedenste kreative Formate als Möglichkeit präsentiert oder ihr eigenes zu finden. Und sie mussten dann dieses Format entwickeln und gleichzeitig, und das ist ganz wichtig in Zeiten von KI, reflektieren, wie bin ich vorgegangen, warum bin ich so vorgegangen, wie bin ich mit meinem Ergebnis zufrieden und wie beurteile ich das? Und dann haben zum Beispiel einige Schülerinnen und Schüler einen Podcast gemacht aus Figurensicht. Und das muss man sich sozusagen so ein bisschen vor Augen führen. Da sitzt also eine Schülerin, ein Schüler, der so gut das Buch gelesen hat, dass er als Ismael antworten kann. Und dann haben die sozusagen dieses Podcast-Format. 3 andere Schüler haben eine Minecraft-Welt gebaut. Also es ist dieses Computerspiel, wo man mit kastenförmigen Teilen quasi alles bauen kann, was es gibt, Kathedralen und was auch immer. Und die haben die Schule nachgebaut und die Aula, in der Ismael spricht, Ismael selbst übrigens auch, und den Footballplatz, der in diesem Buch eine ganz wichtige Rolle spielt. Das heißt, ich konnte als Lehrkraft durch die Schul- oder durch die Welt dieses Buches durchgehen. Das die haben natürlich 10 Stunden gebraucht dafür, ja. Eine unglaubliche Leistung. Aber das, was sozusagen über Bande erreicht werden soll, über eine Klassenarbeit, wenn sie nicht einfach nur da ist, um da zu sein, nämlich das sehr genaue Lesen und das Verständnis, dass es ja überhaupt erst ermöglicht, sowas nachzubauen, das ist natürlich erreicht. Oder? Und dann gab es noch andere, sowas wie Instagram-Accounts von Figuren oder Tagebucheinträge, also sehr unterschiedliche Dinge. Die waren auch nicht alle gleich gut, wenngleich ich, was eigentlich bescheuert ist, aber für mich ganz wichtig in dieser Transparenz, den Schülerinnen und Schülern am Ende gesagt habe, dass die Noten, die sie jetzt dafür kriegen, sehr wahrscheinlich besser sind als das, was sie, wenn sie jetzt die Klassenstufe wechseln, beim nächsten Lehrer bekommen. Und zwar nicht, weil der böse ist, sondern weil, wenn der eben das nicht macht, natürlich dann wieder auf die Dinge schaut, die bei so einer schriftlichen Ausarbeitung wichtig sind. Mhm. Format, Form, ist die Rechtschreibung korrekt und so weiter und so fort. Und eine Kleinigkeit noch, wenn der Einwand kommen würde jetzt, ja, aber Rechtschreibung und Format und so weiter ist doch wichtig, dann würde ich sagen, ja, das ist schon wichtig, aber die Frage ist immer, wie wir die Schwerpunkte setzen und welche Prioritäten wir haben. Und ich bin mir relativ sicher, dass sehr viele Schüler nicht nur diese Leseerfahrung und den Unterricht in guter Erinnerung behalten, sondern sogar ihre Leistungserbringung. Und das ist ja mein eigentlicher Punkt, dass man, wenn man aus der Schule kommt, dass man Lernen als etwas Relevantes für sich Sinnstiftendes wahrgenommen hat. Mhm. Weil wenn das so ist, dann kann man Form oder formale Dinge nachholen. Die Lust am Lernen nachzuholen, das geht zwar auch, aber das ist ungleich schwerer. Und es wäre totaler Quatsch, wenn Schule quasi der Ort ist, der einem das Lernen so abtrainiert, dass man danach erstmal überhaupt auf den Trichter kommen kann, wie geil das eigentlich ist.
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall. Denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist kortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Ist es ja leider häufig noch, wie ich als Lehrerin feststelle, dass Kindern an vielen Schulen eben irgendwie eine Abneigung gegen das Lernen entwickeln. Das liegt auch.
Ja, ich würde auch sagen, nee, die lernen ja nicht. Also, ne, ich bin ja, das ist ja ein Affront in meinem Buch und das weiß ich auch. Ich schreibe, an deutschen Schulen wird nicht gelernt. Mhm. Und natürlich ist das sozusagen sehr stark formuliert, aber was ich damit meine, ist Lernen als Prozess. Mhm. Im Sinne von, wie mache ich das jetzt eigentlich? Das über mehr geht als irgendwie was auswendig lernen, sondern Lernen als Lebensform. Ich kann Demokratie nicht lernen, wenn ich nicht teilhaben kann. Mhm. Ich kann nicht Aufsätze lernen, wenn nicht jemand dabei ist, der mir ein Feedback gibt, während ich das mache, sondern ich zu Hause im Kämmerchen sitze und gar nicht weiß, ist das jetzt richtig oder falsch. Ne? Mhm. Das heißt, deshalb würde ich so weit gehen und sagen, Schüler haben eine Abneigung gegen das, von dem sie denken, was Lernen ist. Mhm. Was es aber in vielen Fällen gar nicht ist.
Ja. In vielen Schulen gibt es ja auch einfach immer noch eine strikte Einteilung des Unterrichts in Fächer und in Stunden. Und ist das noch zeitgemäß oder welche Alternativen findest du da?
Also es gibt ja verschiedene Perspektiven darauf. Ich habe zum Beispiel mit dem Lehrerfortbildner, dem ehemaligen Jan Vedder, gesprochen und der hat in Bärenbostel in seiner Schule, in einer Förderschule, sogenannte TEOS, das sind, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wofür es steht, aber jedenfalls themenzentrierte, überfachliche Zusammenschlüsse. Also er hat mir das so erklärt, dass bei denen das so ist, dass die zum Beispiel die Schülerinnen und Schüler eine dreidimensionale Wohnung planen lassen, auch mit so 3D-Brillen. Und alles, was dafür nötig ist, wird dann sozusagen mitgelernt. Also du musst ja wissen, wie du das dann ausmisst auf der einen Seite. Du musst möglicherweise wissen, was kostet sowas dann eigentlich, wie viel Miete und so weiter und so fort. Ja, das heißt, die verschiedenen Fächer werden dann daran angebunden. Das ist nicht völlig disruptiv, das heißt, Fächer gibt's schon noch, aber es gibt viel größere Möglichkeiten, auch tatsächlich das zu verbinden. Und zwar nicht einmal in einer Projektwoche, sondern durchgehend. Weil so ein Projekt bei denen, so ein Theo, dauert dann halt 6 Wochen. Und gleichzeitig trainierst du damit ja noch was ganz anderes, nämlich überhaupt erstmal ein eigenständiges Arbeiten. Das finde ich ganz, ganz großartig. Mhm. Auf der anderen Seite ist es bei mir so, dass ich glaube, dass Veränderungsprozesse auch innerhalb der Fachlichkeit funktionieren können. Also es gibt so einen eher konservativen österreichischen Philosophen, Konrad Paul Liesmann, der gesagt hat, naja, Fächer sind schon irgendwie künstlich, das stimmt, aber diese künstliche Aufteilung, die hat ja auch einen Sinn und einen Zweck, nämlich sozusagen die Informationslage erstmal verstehbar zu machen. Und das finde ich gar nicht so doof, aber von da ausgehend kann man ja sehr viel Freiraum nutzen. Also ob ich jetzt zum Beispiel zum 10. Mal in Folge die Schülerinnen und Schüler darüber schreiben lasse, ob Schuluniformen gut sind oder nicht, was irgendwie, also weiß nicht, wen interessiert denn das, kann ich in einen ganz anderen Bereich gehen. Ich sage euch mal ein konkretes Beispiel, weil es gerade so naheliegend ist. Ich mache mit meinen Schülerinnen und Schülern Texterörterung. Das ist jetzt 10. Klasse. So, man muss sich das natürlich immer überlegen, wie ist das in der Grundschule, wie ist das da, aber jetzt 10. Klasse. Und ich habe denen ganz am Anfang des Schuljahres gesagt, ohne ihnen irgendwas von Formaten zu erzählen oder so, dass sie mir ein Plädoyer schreiben sollen. Was ist ein Plädoyer? Ich habe gesagt, ihr könnt euch das Arbeitsblatt dazu nehmen, aber ihr müsst es auch nicht. Ihr könnt auch einfach losschreiben. Und wenn die mich überzeugen, dass wir keine Hausaufgaben machen sollten in Deutsch, dann machen wir keine Hausaufgaben. Das ist der Deal. Der Hintergrund ist, natürlich war ich erstmal viel besser in der Lage. Ich bin ja Experte, ich bin ja nicht blöd. Aber diese Relevanz für die ja eine wirkliche Relevanz hat, wenn wir das richtig gut machen, dann haben wir keine Hausaufgaben. Die hat eben zu einer ganz anderen Zugangsweise geführt. Mhm. Und ich will das jetzt nicht ewig beschreiben, aber jedenfalls habe ich dann gesagt, okay, also jetzt werde ich mal auf die Argumente reagieren und dann gucken wir mal. Und dann haben wir gesagt, ja, stimmt, nee, das stimmt. Okay, Sie sind überzeugt von mir. Habe ich gesagt, okay, sollen wir jetzt aufhören oder soll ich euch Möglichkeiten geben, das zu überarbeiten? Nee, wir überarbeiten das, weil wir wollen ja keine Hausaufgaben. Dann haben die es überarbeitet, dann haben wir es wieder gemacht und wieder einen Schritt gemacht. Und dann durften die irgendwann ChatGPT benutzen. Und dann haben die gemerkt, jetzt benutze ich ChatGPT. Was haben die gesagt? Die wollten das formal besser haben und das Niveau ein bisschen anheben. Und habe ich hinterher gesagt, und, seid ihr jetzt zufrieden mit eurer Ausbesserung? Die haben gesagt, nee, also haben sich mehr von versprochen. Da habe ich gesagt, ja, das glaube ich. Glaubt ihr, das liegt an ChatGPT oder an der Art und Weise, wie ihr es benutzt habt? Hä? Dann habe ich die Prompts eingeführt und dadurch sind wir sozusagen in einen Lernprozess gekommen, den ich auch visualisiert habe. Wo sind wir gerade? Wie machen wir das gerade? Warum machen wir das gerade? Der am Ende dazu geführt hat, dass sie sehr differenzierte Plädoyers hatten, die wir dann besprochen haben und über die wir dann gesagt haben, okay, machen wir jetzt eigentlich Hausaufgaben oder nicht? Den Ausgang können wir gleich gerne besprechen, aber der eigentliche Punkt ist, ich habe ja gesagt, ich mache Texterörterung. Jetzt könnte man sagen, wieso lasse ich die denn Sachen schreiben, wenn ich Texterörterung mache? Weil ich sie in die Lage versetzen wollte, in diesen 5, 6 Wochen an etwas Relevantem zu arbeiten, wie es für einen Autor, der über etwas völlig anderes schreibt, ist, von diesem Gedanken daran, dass das wichtig ist, getrieben zu sein. Also mit anderen Worten, wenn ich in der Lage bin, das selbst zu machen, weil es mir wichtig ist, weiß ich viel besser, wie ich auf etwas reagieren kann, von dem ich jetzt annehmen kann, dass es für den Autoren auch wichtig ist. Mhm. Ja.
Cool.
Und das wäre sozusagen ein ganz kleines Beispiel dafür, dass das Lernen eben im Zentrum ist, dass übrigens auch das Warum im Zentrum ist. Warum machen wir das eigentlich? Ich habe vorgestern mit denen sehr lange gesprochen, weil die Frage, warum machen wir eigentlich Texterörterung, gar nicht beantworten konnten. Ne? Und der eigentliche Punkt ist ja auch, wenn ich sie auch nicht beantworten könnte, dann müsste ich mir Gedanken darüber machen, ob dieser Inhalt noch sinnvoll ist. Aber da ich das sinnvoll finde, da ich dann darüber gesprochen habe, wie wichtig Kommunikation ist, weil wir Menschen nur Kommunikation oder Gewalt haben und weil wir gerade im Zeitalter der Automatisierbarkeit leben, das heißt, alles, was automatisiert werden kann, wird über kurz oder lang automatisiert werden. Das heißt, die Erkenntnisfähigkeit des Menschen ist zentral dafür, dass er zum Beispiel beruflichen Erfolg hat und die Kommunikations- und Reflexionsfähigkeit. Darüber kommen wir dann zu dem Warum. Und für diejenigen, die sich jetzt fragen, ob ich denen das genau so gesagt habe, nein, natürlich nicht. Also das ist sozusagen dann in einer konkreteren und der Zielgruppe angemesseneren Form jedenfalls. Aber das ist sozusagen genau das Ding. Ich will eigentlich nicht aus einer Stunde rausgehen und sowas schreibe ich eben auch im Buch und das ist auch für die Eltern entlastend, ohne dass die Schülerinnen und Schüler gerade wissen, warum machen wir das hier eigentlich?
Und auf diese Frage will ich nochmal hinaus. Also dieses, wozu brauchen wir das überhaupt? dass viele Lehrpersonen das auch nicht beantworten können, beziehungsweise die Schüler fragen, dass die Lehrpersonen sagen, ja, pf, keine Ahnung. Das hat ja dazu geführt, dass im Internet häufig darüber, also lese ich darüber, ja, dass die Kinder lieber lernen sollten, wie man Steuererklärung macht oder finanzielle Bildung oder auch Hauswirtschaft zum Beispiel, was ich dann schon wieder gut finde. Ist es das? Also ich persönlich glaube, dass ich, wenn ich in der 10. Klasse Steuererklärung hätte machen sollen, mich das auch nicht furchtbar interessiert hätte. Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt der richtige Ansatz ist.
Dieser Diskurs ist geprägt von sehr viel Unwissenheit und von einem völlig falschen Narrativ.
Yeah.
Unwissenheit deshalb, weil sowas wie Finanzen, finanzielle Bildung und teilweise auch Steuererklärung schon in allen möglichen Schulformen implementiert sind. Das gibt es schon längst.
Mhm.
Ob das priorisiert wird oder nicht, ist eine andere Frage. Und natürlich haben wir so ein großes, ich sag jetzt mal, so ein großes Feld von den verschiedenen Bundesländern. Ja, Bildungsföderalismus, das wissen wir. Aber dass das nicht in Schulen eine Rolle spielt, das stimmt erstmal gar nicht.
Mhm.
Der zweite Punkt ist, und da werde ich jetzt, und das ist wirklich überhaupt gar nicht klugscheißerisch gemeint, aber so ein ganz kleines bisschen Haarspalterei muss ich betreiben. Ich habe das Buch bewusst nicht Wozu lernen genannt, sondern Warum. Denn dieses Wozu ist die Frage nach einer Nützlichkeit.
Mhm.
Und ich finde, die Frage nach Nützlichkeit, die ist ja wichtig. Nützlichkeit impliziert aber immer, dass ich irgendwas sofort für sozusagen ein Leben, das ich pragmatisch aussetze, umsetzen muss. Also dann kann ich sagen, okay, wir machen jetzt nur noch Einkaufslisten, aber keine Lyrik. Wir machen jetzt nur noch Steuererklärungen, aber lesen keine Romane mehr. Und die Frage nach dem Warum, die ist eine andere, die ist die Frage nach der Relevanz. Denn Gedichte oder sagen wir mal, die Sprache von Gedichten als etwas erfassen zu können, was anfasst, was eine Resonanz erzeugt, das ist unglaublich relevant, aber nicht nützlich. Und jetzt kommt's, das müsste man eigentlich den Schülerinnen und Schülern auch gar nicht erklären, weil wir umgeben sind von Lyrik. Ich meine, alles, was die Kinder und Jugendlichen hören, wenn sie Musik hören, ist Lyrik. Wir sind voll von Lyrik. Wir sind sogar in einer Zeit leben wir, wo ein Gedicht von Bodo Wartke global viral gegangen ist.
Ja.
Und wenn wir das jetzt mal nur als ein kleines Beispiel nehmen, Barbaras Rhabarberbar geht global viral. Warum eigentlich? Das ist eine spannende Frage.
Mhm.
Und wenn man, dem könnte man lange nachgehen. Und irgendwann wird man auf den Punkt kommen zu sagen, okay, also die Verbindung von diesen Schlagreimen und diese Assonanzen erzeugen eine Form von Rhythmus und Resonanz, die so sehr die Leute mitreißt und antreibt, dass dieses Ding viral gegangen ist, obwohl keiner den Text versteht. Und dann sind wir doch genau da, wo wir sind. Gibt es eigentlich noch andere? Gibt es irgendwie, weiß ich nicht, Raps oder Lieder und so weiter? Und wenn du das verstanden hast, dann kann dir Eichendorff gar nichts. Wirklich nicht. Nur man muss das Pferd sozusagen von der richtigen Seite aufsatteln.
Mhm.
Weil wenn du anfängst zu sagen, so und das nächste ist Lyrik, gucken wir uns mal den Barock an. Das hat keine Relevanz. Ja, aber das ist mir deshalb wichtig.
Okay.
Warum lernen? Nicht wozu, weil es mir um die Relevanz und die Sinnstiftung, die Bedeutsamkeit in dem, was man geht, nicht darum, ob man sozusagen am nächsten Tag das genau nützlich finden kann. Weil, und letzter Satz dazu, weil das eine unglaubliche Gefahr birgt. Wenn sich nämlich diejenigen durchsetzen, die mit ihrem Nützlichkeitsfetisch hinkommen, dann haben wir irgendwann keine Bildung mehr, sondern dann sprechen wir von Ausbildung. Und Ausbildung ist wichtig und ist sinnvoll für ein unabhängiges Leben. Aber den Möglichkeitsraum zu haben, sich für Dinge zu entscheiden, also nicht den 17. Netflix-Film gucken zu müssen, sondern auch in die Oper gehen zu können, das ist etwas, was ich allen Menschen einfach gönne. Und Oper ist jetzt nur ein Beispiel. Oder ein Buch zu lesen oder Musik so zu hören, dass man hingerissen ist und dass die nicht einfach nur nebenher plänkelt. Das sind alles Dinge, die die Schule ja in der Lage wäre, den Schülerinnen und Schülern zu bieten und teilweise auch tut, ist ganz wichtig, ne? In dem Buch, dieses Buch ist ja keine Anklage, sondern das Buch sagt ja eher, guckt mal hier, da geht das schon, da geht das schon, da geht das schon, da geht es auch schon. Warum machen wir das nicht mal in die Breite?
Mhm.
Aber jedenfalls, das ist wichtig, wenn wir noch von Bildung sprechen wollen und nicht von so einem, ja, sozusagen von vornherein bestehenden Ausbildungsbegriff.
Eben, das ist ja das, was mich auch fasziniert. Es geht ja eigentlich, nur es trauen sich noch nicht so viele von den althergebrachten Strukturen abzuweichen. Also zum Beispiel in Bezug auf Klassen. Auch da gibt es ja noch sehr, sehr starre Strukturen. Da gab es in den letzten Jahren so kleinere Aufweichungen, zum Beispiel, indem man sich an jahrgangsübergreifendem Lernen versuchte. Aber das ist meines Wissens noch nicht allzu weit verbreitet. Gibt es denn auch in Bezug auf den Klassenverband alternative Lösungen?
Naja, also man braucht man ja gar nicht, ne? Also wir wissen ja alle, wie unterschiedlich Kinder und Jugendliche sind. Und das ist jetzt anekdotisch, aber ein Großteil der Inspiration und der Möglichkeiten, die ich sehe und die ich dann durch das, was ich lese, durch das, von dem ich höre, durch die Menschen, mit denen ich spreche und durch Studien verallgemeinere, habe ich ja aus meiner Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen. Das heißt zum Beispiel aus der Theater AG. Und dort sind Kinder von der 8. bis zur 12. Klasse, die an einem Stück arbeiten und währenddessen, und die merken das manchmal auch gar nicht, manche reflektieren es tatsächlich, und währenddessen lernen, wie man laut spricht, lernen, wie man miteinander arbeitet, lernen, wie wichtig Solidarität ist. Denn wenn einer nicht dabei ist, kann das Stück nicht aufgeführt werden. Lernen, wie man steht, wie man geht, ein Selbstbewusstsein entwickeln, das sie für den Rest ihres Lebens in sich tragen. Das kann ich so selbstbewusst sagen. Und man sieht im ganz Konkreten, wie dann dieser Achtklässler, der oder die Achtklässlerin, die zuvor überhaupt nicht hörbar war, weil sie sich nicht getraut hat zu fragen, hinterher auf der Bühne ist, laut ihren Text spricht vor 300 Leuten, die hinterher aufstehen, Standing Ovations machen und dem Zwölfklässler um den Hals fällt, weil sie in einer Gruppe sind. Und all das ohne Noten, ohne Druck, aber mit unglaublich viel Leistung. Wisst ihr, ich habe jetzt zum zweiten Mal in Folge Shakespeare gespielt. Und da könnte man ja sagen, naja, gut, der Blume, ne, der Gymnasiallehrer, der Oberstudienrat, ja, der wollte sich da vielleicht wieder durchzwängen. Das Gegenteil war der Fall. Ich habe vor allen Dingen beim zweiten Mal jetzt, und ich liebe Shakespeare, mit meinem Kollegen gesagt, liebe Schülerinnen und Schüler, wir würden jetzt gerne mal was anderes machen. Wir haben folgende Vorschläge. Und die haben sich durchgesetzt. Die haben gesagt, wir fanden Romeo und Julia geil, aber wir möchten Sommernachtstraum machen. Mhm. Und practice what you preach. Ich kann nicht sagen, ich möchte Teilhabeschaft und dann sage ich, nee, wir machen jetzt aber, was ich sage. Und dann haben wir nochmal Shakespeare gespielt, weil die es wollten, weil die sich entschieden haben. Und wer den Sommernachtstraum kennt, der weiß, wie unglaublich viel Text das ist, den die 8- bis 12-Klässler zusammen gelernt haben. Warum? Weil es für sie wichtig ist, weil es eine Relevanz für sie hat und weil sie wissen, dass das, was sie tun, für sie eine Bedeutung in sich trägt. Und das ist einfach sozusagen der Kernpunkt, weshalb ich sage, ich glaube in der Tat, denken wir noch zu viel in sozusagen diesen althergebrachten Strukturen, die sich, und jetzt kommt's, aber vor allen Dingen dann auch aufbrechen lassen, wenn das System es einfacher macht, das zu tun. Und das System, Achtung, sind wir alle. Wir alle. Das sind Lehrkräfte, die Mut haben. Mhm. Aber ganz ehrlich, Mut muss man doch immer nur haben, wenn man etwas tut, was eigentlich nicht vorgesehen ist. Also brauchen wir doch ein System, wo man weniger Mut braucht. Mhm. Das System sind aber auch die Eltern. Und die Eltern, die sind an allererster Stelle eigentlich zu nennen. Und zwar nicht nur, aber auch, was ihr eigenes Lernverständnis angeht. Deshalb schreibe ich in mehreren Kapiteln auch explizit für die Eltern, habe die aber auch immer eingebunden in dem gesamten Buch. Es ist eigentlich ein Buch, was sich auch und vor allen Dingen an Eltern richtet. Aber eben auch deshalb, weil Eltern, oder machen wir es mal anders, eine Generation, die geprägt ist von einer bestimmten Bildung, zwar bestimmte innovative Ideen vom Hören her ganz schön finden, aber dann doch in eine Angst kommen. Und diese Angst, die zeigt sich manchmal in solchen konkreten Fragen wie, schaffen unsere Kinder das denn noch? Die Parallelklasse ist ein Kapitel weiter. Als würde die Buchseite irgendetwas aussagen über einen wirklichen Lernfortschritt. Ja? Und deshalb ist es so wichtig, dass auch Eltern in diese Haltung kommen, Und ich kann das ganz klar sagen, natürlich ist es auch wichtig, und das mache ich ja auch, dass man Formate zum Beispiel den Kindern beibringt, damit sie hinterher einen Abschluss machen können. Aber ich wiederhole es nochmal, alles Formale kann jemand, der Bock auf das hat, was er machen möchte, und natürlich auch der oder diejenige, der sich orientieren kann und dann weiß, was er eigentlich kann oder lernen will, in unglaublich kurzer Zeit nachholen. Also da bin ich auch wieder anekdotische Evidenz das beste Beispiel. Als ich mein Germanistikstudium angefangen habe, meine erste Klausur hatte ich eine 4. Die wäre schon gar nicht so gut gewesen, eine 3, wenn die Zeichensetzung nicht noch so beschissen gewesen wäre. weil ich, als ich angefangen habe, nicht wusste, was ein Prädikat und ein Objekt ist. Mhm. Ich wusste es einfach nicht. Mhm. Aber das Ding ist, innerhalb von einem Semester war ich Tutor. Da habe ich den Innerhalb von einem Semester habe ich mir das Zeug drauf. Warum? Weil ich so einen Bock da drauf hatte. Ich habe das ja alles ausgewählt. Ich dachte, Alter, was weint ihr denn hier rum mit Hausarbeiten? Ihr konntet euch das Fach auswählen, danach konntet ihr das Seminar auswählen und jetzt könnt ihr noch das Thema auswählen. Was ist mit euch los? Und ich weiß, dass das sehr streberhaft klingt, aber ich war auch ein unfassbarer Streber, weil ich das so gerne gemacht habe. Das Formale, das habe ich hinterher nachgeholt. Aber die Lust daran, die ist mir immer geblieben. Ich habe nicht einmal im Semester irgendwie eine Hausarbeit am Abend zuvor machen müssen, weil ich das einfach so toll fand.
Jetzt kann der eine oder andere natürlich einwenden, ach Mensch, in Zeiten der KI brauchen wir das doch eigentlich nicht mehr. Dann jage ich meinen Text da durch und dann macht die schon die Zeichensetzung für mich. Du hast ja schon gesagt, im Zusammenhang mit Schule spielt KI natürlich auch mittlerweile eine sehr, sehr große Rolle. Und manche sehen durch sie quasi ein Ende des Lernens, wie wir es bisher kennen. In Sekundenschnelle können ja Schüler Vorträge, Aufsätze oder Präsentationen erstellen lassen. Was das Selberdenken zumindest zum Teil überflüssig macht. Du hast ja schon gesagt, man muss ja erstmal auch mit einem gewissen Handlungsansatz rangehen. Aber trotzdem machen es viele ja einfach. Wieder andere, die halten das jetzt nur für so einen vorübergehenden Hype, der sich irgendwie schon wieder von selbst erledigen wird. Wie siehst du das? Welchen Einfluss hat KI auf die Schule und wird es zukünftig auch noch haben?
Also zunächst mal ist das ganz witzig, weil ich habe nur mal eine Kolumne geschrieben, deren Titel war Das Ende vom Lernen, wie wir es kennen. Nee. Und wir machen uns noch gar keine Vorstellung, was auf uns zukommt. Das ist so fundamental, so radikal und so disruptiv, dass wir uns noch gar nicht vorstellen können, was das heißt. Denn die Gefahr, die du gerade gesagt hast, die besteht ja. Und der etwas kontraintuitive Ansatz von mir ist zu sagen, weil das so ist, müssen wir jetzt damit anfangen, immer mit KI zu arbeiten. Und ich sage auch warum. Erstens, ich habe ein sehr schlaues Buch gelesen über KI, da standen bestimmte Prinzipien und ein Prinzip war, wir arbeiten gerade immer mit der schlechtestmöglichen Version. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir arbeiten immer mit der gerade schlechtmöglichsten Version. Das heißt, wir haben zum Beispiel Notebook LM von Google. Das habe ich mal gemacht, da habe ich eine 300-seitige PDF reingeladen. Die kann man dann auch befragen und so, ist ganz toll. Also befragen heißt, wo steht denn was über was, formulieren wir es um und so. Man kann aber auch auf Generate klicken und dann hat man einen Podcast mit zwei Menschen, die es eigentlich nicht gibt, die PDF zusammenfassen, indem sie sprechen. Mhm. Also unfassbar. Okay. Und jetzt kommt's. Wenn Schule so läuft, dass, wie du es gerade gesagt hast, die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, KI dafür zu verwenden, zu täuschen, wieso sollten die es dann nicht machen? Es gibt einfach keinen Grund. Wenn ein System so funktioniert, dass es ganz einfach gehackt werden kann, wäre es völlig bescheuert, denjenigen die Schuld zu geben, die das eben machen. Jeder von uns hätte das doch auch gemacht.
Ja, na klar.
Es ist vielmehr so, dass ich erst im Umgang mit KI, ich habe ja gerade von dieser 10. Klasse-Geschichte erzählt, ja, dass ich vielmehr im Umgang mit KI den Schülerinnen und Schülern zeigen kann, wenn ihr das so nutzt, dann könnt ihr euer Lernen richtig toll vertiefen. Wenn ihr das aber so nutzt, dann werdet ihr blöder. Aber diese Unterscheidung, wann werde ich eigentlich blöder und wann nutze ich es in einer Art und Weise, die für mich sinnvoll ist, die ist ja wahnsinnig wichtig. Letzter Punkt. Es ist sozusagen im KI-Diskurs mittlerweile Konsens, dass KI nicht einfach menschliche Tätigkeiten komplett ersetzt, sondern es wird, und das ist jetzt ein bisschen zugespitzt gesagt, der Jurist wird nicht von KI ersetzt, sondern der Jurist, der KI verwenden kann, ersetzt den Juristen, der es nicht kann. Mhm. Und wenn man dem glaubt, und ich glaube dem, weil ich täglich damit arbeite, dann wäre es völlig unsinnig zu sagen, wir möchten auf Teufel komm raus auf eine Schule bestehen, die in Zeiten sozusagen funktioniert hat, in der man noch nicht mit einem Knopfdruck seinen kompletten Aufsatz rauslassen sollte, sondern wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie Schule eigentlich, ich sag jetzt mal, mit, ohne und trotz KI funktionieren kann. Und auch hier komme ich wieder auf dieses Lernen ins Zentrum, denn sobald ich sage, okay, also jetzt habe ich euch das erklärt, aber jetzt macht man sozusagen die eigentlich schwierige Aufgabe zu Hause, kann ich ja nicht mehr begleiten. Da kann ich nicht mehr sagen, ja, du, an deiner Stelle würde ich das jetzt hier nicht verwenden. Also ich gebe euch mal ein gutes Beispiel. Mhm. Lernen ist per se anstrengend. Caroline von St. Ange hat ja dieses Buch geschrieben, alles ist schwer, bevor es leicht wird. Das ist ein super schlauer Satz. Und das wissen wir auch alle. Diese Schwierigkeit, diese Anstrengung, die haben wir alle erlebt, die aus dem Buchzeitalter kommen. Viele von uns leiten sich das so komisch her, dass sie sagen, ja, wir mussten ja noch ein Buch benutzen. Was heißt denn das eigentlich, ein Buch benutzen? Also was genau heißt das? Das heißt, ich hatte eine Anstrengung und im besten Fall kann ich jetzt, obwohl es KI gibt, diese Anstrengung übertragen darauf, dass ich eben ein Ergebnis, was rauskommt, nicht einfach übernehme. Weil ich denke, ja, Moment mal, aber ich muss das erstmal begutachten. Ist das eigentlich richtig? Ist das falsch? So. Und an einem ganz konkreten Beispiel, wenn ich ein Thema verstehen möchte, dann ist es total sinnvoll, da, manche machen eine Mindmap dazu, eine Struktur, eine Liste, manche sprechen es selber auf. Ich bin so jemand, ich habe alles gemacht davon, auch im Studium. Ne? Ich habe mir einen eigenen Podcast oder jedenfalls Audio, damals wusste ich gar nicht, dass es ein Podcast ist, aber ich habe sozusagen eine Audio besprochen, dann habe ich mir das auf einen Kopfhörer gemacht, dann habe ich Schaubilder gemacht und so weiter und so fort. Ein Schaubild kriege ich jetzt in 3 Sekunden hin. Aber wenn ich die KI nutze für genau diesen anstrengenden Teil, dann lerne ich nichts. Das heißt, genau in dem Beispiel würde ich sagen, passt mal auf, Leute, ihr müsst euch dieses Thema jetzt erarbeiten. Ich würde euch sagen, also solltet ein Schaubild machen. Sollen wir jetzt KI verwenden oder nicht? Und dann würden wir genau in dieses Thema gehen, zu sagen, das ist jetzt anstrengend, dann müsst ihr das nachgucken, dann müsst ihr gucken, wie hängt das eine mit dem anderen zusammen, damit ihr einen Pfeil machen könnt. Aber genau das ist dieser Lernprozess, der es euch dann für euch selbstverständlich macht, wenn ihr ein viel besseres Ergebnis haben werdet, wenn ihr sagen würdet, ChatGPT, hier ist eine PDF, macht daraus ein Schaubild. Aber ihr hättet danach nichts gelernt.
Okay, wow. Ich höre dir total gerne zu und die ganze Zeit denke ich so, boah, was wäre ich gerne Schülerin bei dir und hätte Unterricht bei dir. Ich glaube, dass es bei dir, also vielleicht irre ich mich, aber ich glaube, dass es bei dir nicht langweilig ist im Unterricht. Nun zeigen ja Umfragen, dass Kinder in der Schule oder vom Unterricht häufig gelangweilt sind. Das heißt, die Schule schafft es bei vielen Kindern offenbar nicht, diese Leidenschaft des Lernens zu entfachen, die du jetzt bei mir in diesem Augenblick total entfachst. Hast du irgendwie, keine Ahnung, Tipps, wie das besser gelingen könnte?
Der Experte für Neuropsychologie, Robin Malloy, hat in einer Folge meines Podcasts Die Schule brennt, auf meine Frage, die ich sehr schwer fand, was die Top 3 Eigenschaften einer Lehrperson sind, geantwortet: Empathie, Kommunikation und Reflexionsfähigkeit. Mhm. Empathie brauchen wir jetzt vielleicht erstmal nicht großartig erklären. Kommunikation braucht man möglicherweise auch nicht groß erklären. Reflexionsfähigkeit bedeutet Reflexionsfähigkeit auf das eigene Handeln und die eigene Haltung. Ganz konkret heißt das, wenn mir Dennis zum 7. Mal auf den Keks geht, schreie ich ihn an oder nicht? Habe ich das Werkzeug und die Ausstattung? Habe ich die Erkenntnis, und das geht nicht von einem Tag auf den anderen, mir innerhalb von 3 bis 5 Wochen oder innerhalb von einem halben Jahr es möglich macht, nicht nur zu verstehen, Dennis' Eltern haben sich gerade getrennt, dem geht's gerade scheiße und der will mich nicht foppen, sondern der hat's gerade schwer. Mhm. Oder habe ich das nicht? Das ist der eine Punkt. Das ist aber kein Bestandteil der Lernensausbildung. Oder wenn ganz am Ende. Ja. Also mit anderen Worten, das, was jemand, der Führungskräfte und Lehrer berät, als die fundamentalen Eigenschaften von Lehrkräften proklamiert, hat im Studium überhaupt keine Rolle.
Ja.
Das heißt, das müsste man ändern. Das Zweite ist, ich gehe davon aus, dass es sehr viele Lehrkräfte gibt, die sehr guten Unterricht planen können. Aber jeder, der Lehrerin oder Lehrer ist und der das im Referendariat schon mal erlebt hat, unabhängig jetzt davon, ob ich 3 Tage vorher irgendein Lametta ausschneide, damit es irgendwie schön ist, wenn ich es in die Luft werfe. Wir haben von all dem, was ihr gerade gesagt habt, Fachlichkeit, gleichaltrige Standardformen, die Idee eines Unterrichts, dessen Grundfundamente unberührt bleiben. Also mit anderen Worten, ich mache jetzt einen Einstieg, bei dem alle dann das machen müssen, dann mache ich eine Überleitung, bei dem dann alle das machen müssen, dann gibt es nichts. Das hat mit Lernen ja nichts zu tun. Ich würde so weit gehen und sagen, Lehrkräfte sind gerade noch keine Lernexperten, aber das müssten sie sein. Mhm. Und zwar nicht irgendwelche metaphysischen Lernexperten für alles, sondern ich muss Lernexperte für Deutsch sein. Und was mir wirklich auffällt oder aufgefallen ist, und das sage ich jetzt ganz selbstbewusst, ohne sozusagen darauf einzugehen, also mich freut das natürlich, dass du sagst, du wärst jetzt gerne dabei und das ist irgendwie in meinem Unterricht und ist schön. Ja. Also ich möchte mich da jetzt nicht irgendwie, wie soll ich sagen, auf ein Podest heben. Aber alleine die Tatsache, dass ich Kolumnen schreibe und sozusagen diese ganzen Prozesse kenne, die Herleitung, wie mache ich das eigentlich, wie komme ich von der Idee auf das Blatt und so weiter und so weiter und so weiter, die lassen mich natürlich eine Einsicht haben oder eine Insight sozusagen in die Schwierigkeit dieses Prozesses. Und wenn man jetzt einen der bekanntesten Bildungsforscher nimmt, den John Hattie, der eine sogenannte Metastudie gemacht hat. Eine Metastudie ist eine Studie, die wiederum tausende andere Studien auswertet. Es gab jetzt eine neue Version, da haben 200 Millionen Schülerinnen und Schüler insgesamt sozusagen mitgewirkt. Mhm. 200 Millionen. Da werden Wirkeffekte gezeigt. Also was ist wirksam für Unterricht? Und man glaubt gar nicht, wie viel wirksam ist. Es gibt ganz viel, was wirksam ist. Mhm. Aber es gibt sozusagen so eine Top 3 der Wirksamkeit. Und wenn Hattie jetzt selber zuhört, hoffe ich, dass es jetzt wirklich auch die Top 3 sind. Eine ist der Titel von der ersten Auflage des deutschen Buches, Lernen sichtbar machen. Und er sagt ja, ein guter Lehrer ist neben natürlich jemandem, der diese Beziehung pflegen kann, der die Ansprache hat und so weiter, jemand, der in der Lage ist, das Problem oder den Lerngegenstand durch die Augen der Schülerinnen und Schüler zu sehen. Und ja, 2 weitere Effektstärken, die dazukommen, ist, wenn ich das kann, wenn ich da schon in der Lage bin, dann kann ich auch ein Feedback geben, ein konstruktives Feedback, das wiederum auch eine enorm hohe Wirksamkeit hat in dem Lernprozess. Und dann kommt sozusagen der Punkt, wo ich durch die Wiederholung dieses sichtbar gemachten Lernens und dieses konstruktiven Feedbacks Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzt, ihr eigenes Lernen zu reflektieren, also in gewisser Weise diesen Prozess autonom zu gestalten. Und das ist ja, wenn es um Aneignung geht, ne? Also, weil es gibt ja auch ein anderes Lernen, es gibt das soziale Lernen, das dialogische Lernen und so, aber wenn es um Aneignung geht, also wie begegne ich einem Phänomen, der absolut heilige Gral dessen, was Schule ja leisten sollte. Mhm. Und deshalb ist es auch so, ja, vielleicht ist es für den einen oder anderen merkwürdig, dass ich in dem Buch sage, ich halte nichts von Lernen lernen. Denn Lernen lernen in den meisten Schulen ist das Gegenteil von dem. Lernen lernen hat eine implizit total kontraproduktive Konnotation, also einen Effekt, den man nicht haben möchte. Nämlich, dass ich gebe euch mal ein Beispiel, ich gehe hin und sage, also wir lernen heute, wie man eine Präsentation gibt. Folien und so. Mhm. Der Effekt ist doch, dass ich sage, der Inhalt ist völlig egal, Hauptsache die Folien sind schön. Jeder, der wirklich gute Vorträge halten kann, weiß aber, und ich habe mich übrigens jetzt ganz von Folien verabschiedet, ist total spannend, würde ich gerne mal in einem anderen Podcast drüber reden. Mhm. Jeder, der professionelle Vorträge hält, weiß, eine gute Folie ist deshalb eine gute Folie, weil der oder diejenige, die darüber spricht, es geschafft hat, einen unglaublich schwierigen Zusammenhang in unglaublich einfache Worte runter zu reduzieren. Mhm. Das ist aber in Deutsch anders als in Geschichte und natürlich auch in Mathe. Ich kann nicht einmal lernen und dann sagen, jetzt weiß ich, wie eine Präsentation geht. Was ich kann, ist innerhalb der verschiedenen Fachlichkeit oder innerhalb der verschiedenen Inhalte das eben zu üben. So, und jetzt kommen wir zum Fazit. Deshalb habe ich gesagt, der Schlüssel liegt in der Lehramtsausbildung, weil wenn man fertig ist, man wissen muss, mit was für einer Realität bin ich konfrontiert? Möchte ich mit Menschen umgehen? Ja, das ist ja auch. Ja, möchte ich mit Jungen, interessiere ich mich dafür, was die machen, wie es denen geht und wie ihr Lernfortschritt ist? Und bin ich in der Lage, deren Lernen auf eine Art zu begleiten und sie möglicherweise sogar zu inspirieren, anzufeuern, anzustiften, dafür etwas Neues zu lernen? Und das darf eben nicht fakultativ sein, ne? Weil es gibt Lehrer, die können das. Aber das ist so dieses typische, ja, an einen Lehrer erinnere ich mich auch. Und das ist irgendwie bei einem von 24, die man in der Schulzeit hatte, ehrlich gesagt, dann ein bisschen wenig.
Das stimmt. Jetzt, also ja, die Ausbildung, du hast recht, die muss sich auf jeden Fall verändern. Wenn wir jetzt vor dem Podcast LehrerInnen haben, die jetzt sagen, okay, aber wie schaffe ich das denn ganz praktisch im Unterricht umzusetzen? Du hast ja jetzt schon uns ein paar Sachen aus deinem eigenen Unterricht erzählt, aber ich höre dir so gern zu, habe ich gerade gesagt, hast du noch ein paar mehr Impulse aus deinem Unterricht, wie du Kinder begeisterst oder wie du Unterricht nicht langweilig machst?
Ich hätte jetzt gerade beinahe etwas unverschämt gesagt, das steht alles in meinem Buch.
Ja, absolut.
Aber so ist es natürlich, ne? Was ich sozusagen als kleine Zwischeninfo sagen möchte, ist, ich hoffe so sehr, dass Leute das zu Ende hören und dass sie sozusagen auch diese, wir haben es über Anstrengung gehabt, ja? Lehrerinnen und Lehrer und leider auch das Kultusministerium, aber sagen wir mal Lehrerinnen und Lehrer, sehnen sich danach, eine konkrete Handlungsanweisung zu haben.
Absolut.
Und das ist total nachvollziehbar. Ja. Aber das Problem ist, wenn wir jetzt, wie die Kultusministerkonferenz, jetzt haben wir eine Empfehlung, wie kann ich KI verwenden? Dann besteht die große, große Gefahr, dass ich alles so weitermache, wie ich weitergemacht habe und einfach KI verwende. Aber wir haben darüber gesprochen, wir haben es mit einer revolutionären Veränderung von allen Prozessen zu tun, die mit Schule zu tun haben. Deshalb ist es mir so wichtig, dieses Große auch zu machen, dieses, warum machen wir das eigentlich? Was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet das philosophisch? Was bedeutet das strukturell? Um dann eben hinzukommen und zu sagen, von dem ausgehend, das ist der letzte Schritt, können wir jetzt Handlungsweisen anders machen. Und ehrlich gesagt, ich könnte dir ganz, ganz viele Dinge sagen, aber ich glaube auch diejenigen, die zuhören, also das heißt sozusagen die Selektion von Leuten, die ja sozusagen absichtlich schon sagt, ich möchte mich weiterentwickeln. Verstehst du? Das ist ja schon eine komplette Vorselektion. Jemand, der diesen Podcast und andere Podcasts hört, der bildet sich ja freiwillig schon weiter. Während diejenigen, die sich nicht weiterbilden wollen, eigentlich diejenigen wären, denen man diesen Podcast quasi aufzwingen müsste. Verstehst du, wie ich meine? So, das heißt, diejenigen, die zuhören, die wissen wahrscheinlich schon, was ich jetzt sage, nämlich, dass die fundamentalste aller Veränderungen zunächst einmal davon ausgeht, dass man sich für die Schüler interessiert. Interesse heißt nicht, hey, wieso schläfst du jetzt wieder weg? Sondern Interesse heißt, was kann ich machen, damit sozusagen ich auf eine Ebene mit den Schülerinnen und Schülern komme, die sie dazu bringen, eine Art von Lernen durchzuführen, die ich ihnen ermögliche. Die Lehrkraft als Ermöglicher. Was heißt das konkret? Naja, das haben wir so ein bisschen ja gesagt. Das heißt zum Beispiel, dass man gesellschaftliche Entwicklungen mit einbezieht. Ich bin zum Beispiel jemand, ich sage, jeder Lehrer muss 2 Wochen auf TikTok.
Ja, das auf jeden Fall.
Du kannst nicht Lehrer sein und nicht 2 Wochen auf TikTok sein. Und zwar nicht, weil ich TikTok so super finde, ne? Sondern
weil das die Lebenswelt ist.
Weil, ja, und die Lebenswelt, aber wessen Lebenswelt eigentlich? Man wird nach nur einem Tag feststellen, dass es die eigene Lebenswelt ist. Denn jeder, der denkt, dass auf TikTok irgendwelche Leute tanzen, hat ja Unrecht. Sondern TikTok weiß in einer halben Stunde genau, was du liebst. Und davon wirst du dann immer mehr bekommen.
Ja.
Und alleine das Interesse dafür zu haben oder das als Anlass zu nehmen, zu sagen, also wie auch immer, in welchem Fach auch immer, also was habt denn ihr eigentlich gerade auf der For You? Was glaubt ihr, was da alles raussprudeln wird? Was da kommt, also hier, das, was, den kennst du denn auch und so. Und wenn man jetzt nicht nur 2 Wochen ist, sondern im besten Fall, im allerbesten Fall ist man so mental stabil, sag ich mal. Also das muss man wirklich so sagen, weil diese Monstermaschine Internet, die kann einen ja sonst absorbieren.
Ja.
Wenn man so mental fit ist, dass man es schafft, immer mal wieder so ein bisschen reinzugucken und die Sachen auch aufzunehmen, dann kann man es schaffen, einen wirklichen, durchgehenden Lebensweltbezug zu etablieren, der die Schülerinnen und Schüler erstmal mitnimmt. Und das ist die absolute Basis für alles, was kommt. Dann kann man zum Beispiel auch solche Sachen sagen wie, Leute, jetzt kommt was, also ich bin der komplette Transparenzmensch. Jetzt kommt was, das wird wirklich erstmal anstrengend. Da müssen wir jetzt mal durch. Meine Fachleiterin hat immer gesagt, das soll man so nicht machen. Bin ich absolut einer anderen Überzeugung. Wenn die merken, bei ganz vielen Sachen zeige ich, dass ich sie mitnehmen will und gehe auf sie zu und habe Interesse für sie, dann kann ich auch mal sagen, Leute, jetzt gerade, also sorry, das müssen wir machen. Ne? Und dazu vielleicht sozusagen der abschließende Gedanke. Das hat nichts mit Anbietern zu tun. Ja, das hat nichts mit Anbietern zu tun, sondern man kommt ja selber aus einem anderen Kontext. Man hat ein anderes Wissen. Man hat in ganz vielen Bereichen logischerweise mehr Wissen. Wäre ja schade, wenn man studiert hat und alles und nicht mehr wüsste. Aber plötzlich wird man von der Person, die sagt, du beschäftigst dich gerade den ganzen Tag mit X, aber ich sag dir eigentlich, Y ist das Wichtige, hin zu jemandem, der sagt, ah, spannend, X. Ein Achtklässler sagt mir, kennen Sie eigentlich diesen Podcast mit diesem lustigen Mann mit der runden Brille? Ja, ich sag, den kenne ich, Hoss und Hopf, den finde ich gefährlich. Wieso halten Sie den denn für gefährlich? Wenn ich einen Vortrag halte und 300 Leute sind da, dann kennen den 3. Der wird aber von 2,5 Millionen Menschen gehört. Das ist eine Diskrepanz. Wir hatten es heute davon, die Nützlichkeit, ja, die sich verbindet mit Bitcoin, mit der völlig bescheuerten Aussage, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, als wenn es keine Voraussetzungen gibt. Mhm. Und das kriegen die in massenhaften Videos teilweise 60 Stunden in der Woche um die Ohren. Nur um sich dann anzuhören von der Lehrperson, das, was du da aber konsumierst, das ist schlecht. Guck doch mal lieber Tagesschau. So kommen wir nicht voran. Wir kommen nur voran, wenn wir das ernst nehmen und unsere Expertise mit dem Interesse der Kinder insofern verbinden, dass die merken, ach so, ach Mensch, das kann ich ja auch, das kann man ja auch so sehen. Oder vielleicht ist es sogar total toll und sinnvoll und zeig doch mal was, das ist ja irre, was der da macht und so weiter und so weiter und so weiter.
Okay. Die Mütter und Väter draußen, die jetzt diesen Podcast hören, fragen sich wahrscheinlich auch, wie sie das Lernen zu Hause unterstützen und begleiten können. Ich fand in deinem Buch ganz spannend, dass du dir mal die aktuelle Hirnforschung angeschaut hast und wie sie uns beim Lernen hilft. Erzähl mal kurz, was hierbei wichtig ist zu wissen.
Ja, ich glaube, was erstmal ganz wichtig ist, ist, dass habe ich ja gerade schon mal so ein bisschen angeteasert, dass wir eine Haltung einnehmen, die auch tatsächlich nach dem Lernen fragt. Und das meine ich ganz konkret. Also das heißt, eine Haltung des Interesses für das Lernen, nicht für die Note. Denn und auch nicht für das Talent, weshalb ich ja zum Beispiel das Growth Mindset da nochmal ins Spiel bringe. Also diese empirisch belegte Haltung, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, über das Lernen zur Anstrengung zu kommen und das zu loben und nicht sozusagen etwas, was sowieso schon da ist, weil das total kontraproduktiv ist, wenn ich einem Kind immer nur sage, das ist toll, aber du bist ja auch ein Mathe-Genie, denkt das irgendwann, wenn es auf etwas kommt, wo es nicht sofort kann, ich bin doof. Also man erreicht eigentlich das Gegenteil von dem, was man erreichen möchte. Was die Hirnforschung angeht, also das ist logischerweise auch auf dem Buch ein bisschen mehr ausgeführt, ist es so, dass das ganz direkte Veränderungen im Lernen erzeugen kann. Also zum Beispiel die Frage danach, muss ich das genau jetzt machen? Muss ich das wirklich am Tisch machen? Kann ich das auch auf eine Art und Weise machen, die mir zugutekommt? Also Ich gebe mal ein Beispiel. Ich glaube, das hat Caroline auch gesagt. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber da hat mir letztens eine Mutter von erzählt. Die hat gesagt, seitdem mein Kind die Hausaufgaben unterm Tisch machen darf, haben wir keine Probleme mehr mit den Hausaufgaben.
Ach, okay.
Und das klingt jetzt irgendwie komisch, hat aber natürlich, also ist in gewisser Form abstrahierbar, sage ich mal, weil die Möglichkeit, sich den Ort auszusuchen, mit Autonomie zu tun hat zum Beispiel. Und Autonomie wiederum ist fürs Lernen unerlässlich, weil man dann nicht das Gefühl hat, man ist mehr oder weniger in die Ecke gezwängt. Ne? Und manche sind ja sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes in die Ecke gezwängt. Ne? Und man sagt, also du setzt dich jetzt genau dahin und machst genau zu der Zeit, wo ich dir das jetzt sage, genau das. Das geht nicht immer. Das ist mir schon klar. Denn das hat ja auch sozusagen mit einem strukturierten Arbeitsablauf zu tun und so weiter. Aber im Hinterkopf zu behalten, dass Möglichkeiten der Selbstbestimmung in Ort, Zeit und Raum schon dazu führen können, dass sich das Lernen verändert, ist wichtig. Ein anderer Punkt, der ist jetzt relativ alt, ja, dieses Lernen am Modell, aber es spielt trotzdem eine Rolle, ist, wenn ich möchte, dass mein Kind mehr liest, dann ist es nicht besonders sinnvoll, währenddessen aufs Handy zu gucken.
Ja.
Also anders formuliert, wenn jetzt ganz viel gelesen werden muss, das Kind will aber nicht lesen, dann, also nochmal, das sind jetzt, immer wenn es in so konkrete Empfehlungen geht, dann kann das ja immer nur ein Impuls sein. Und man muss das natürlich, man hat unterschiedliche Kontexte. Mhm. Aber wenn sozusagen klar ist, Tim, ich bin gleich bei dir, das ist gerade hier so spannend. Ja, weil 17.30 Uhr machen wir immer unsere Lesezeit. Dann ist das was völlig anderes. Weil das Kind natürlich, oder nicht natürlich, vielleicht auch nicht, und da kommt es auch wieder noch, ist in der Pubertät, ist in der 7. Klasse und so weiter, denkt, das gibt's doch nicht. Mama oder Papa, die setzen sich da immer hin und lesen einfach, ja. Und dann kann man anbieten, anstatt zu fliegen. So, möchtest du auch ein bisschen dich dazusetzen? Ja, kannst ja mal gucken. So, plötzlich ist es ein Angebot, hat auch wieder mit Autonomie zu tun und so weiter. Also, das sind jetzt nur 3,5 ganz, ganz kleine Beispiele. Ich habe im Buch natürlich auch noch mehr beschrieben, aber die auch zeigen sollen vielleicht, es gibt keinen Zaubertrank und es gibt keinen Spruch, den man sagt und plötzlich ändert sich alles. Mhm. Ja, aber ist auch gut so. Also ist ja auch gut so, ne? Würden wir wollen, dass die Kinder plötzlich zu Maschinen mutieren, die sich hinsetzen, die Dinge abarbeiten, bis sie fertig sind und ins Bett gehen? Das wollen wir doch auch nicht. Das heißt, Haltung, Möglichkeitsräume und die Idee der Selbstwirksamkeit, auch dann, wenn etwas verpflichtend ist, das wäre so ein erster Ansatz, wie man sich dem Ganzen nähern kann.
Okay. Jetzt nehmen wir mal an, so zum Ende unseres Podcasts, nehmen wir mal an, du wärst Bildungsminister und hättest die Aufgabe, die Schule in Deutschland grundlegend zu reformieren. Was wären denn aus deiner Sicht die ersten und die wichtigsten Schritte?
Also, ich fange mal kurz realistisch an. Das große Problem ist, dass wir Bildungsminister schon haben und hatten, die genau das machen wollten und die mehr oder weniger kaltgestellt worden sind. Mhm. Also das heißt, wenn ich es mir wünschen würde, möchte ich eigentlich kein Bildungsminister werden. Denn ich glaube, da würde ich sackunglücklich.
Okay.
Ich glaube, dass ich mit, also die Wirksamkeit von mir als Person festzustellen, ist ja total schwierig. Aber ich glaube, dass ich damit, wie Maximilian Pollux in der allerersten Folge von Die Schule brennt gesagt hat, Samen zu werfen, sehr viel erfolgreicher sein kann. Ja? Mhm. Denn das System sind wir. Und natürlich gibt es bestimmte Dinge, die sehr, sehr schwer zu verändern sind.
Absolut.
Aber das System sind wir. Wenn ich es denn aber machen müsste, dann wäre das, sagen wir mal, ich kann es mal technisch ausdrücken, wäre das eine Politik zu verfolgen, des Gleichgewichtes. Eine Politik des Gleichgewichtes heißt, wenn ich weiß, dass Schulen eine neue Sache machen müssen, muss an der anderen Seite was weg. Mhm. Ich kann nicht sagen, jetzt mach doch bitte den gleichen Unterricht mit den iPads und danach müssten die gleichen Klassenarbeit geschrieben werden wie anno dazumal, weil sonst der Widerstand, der sich regt, ein total nachvollziehbar ist. Weil jemand sagt, ja, jetzt soll ich irgendwie mit iPads arbeiten, am Ende schreiben wir doch dieselbe Klassenarbeit, wo ist denn der Mehrwert? Und schon sind wir in einer völlig kontraproduktiven Diskussion. Das heißt, aus meiner Sicht auch insgesamt wäre es die Aufgabe der Kultusbürokratie zu deimplementieren, wie es sehr unschön heißt. Nämlich sich zu überlegen, an welchen Stellen können wir eigentlich Dinge wegnehmen, wenn wir an der anderen Stelle etwas einfordern. Mhm. Weil nur einzufordern, jetzt mach doch mal ein bisschen mehr Demokratieerziehung. Ja, wann? Ja, wann denn? Und dann bist du noch derjenige, der, wenn er es tut, sich rechtfertigen muss, wieso seid ihr nicht ein Kapitel weiter? Das geht nicht. Mhm. Also ich würde sozusagen versuchen, ein politisches System des Gleichgewichts für Schulen zu etablieren und mir überlegen, an welchen Stellen kann ich eigentlich deimplementieren, an welchen Stellen kann ich wegnehmen.
Ja, schade, das wäre eine einfache Lösung gewesen, aber ganz offensichtlich ist und bleibt das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, vor der wir einfach nicht weiter die Augen schließen sollten und vor allen Dingen auch nicht dürfen. Wir hoffen, mit dieser Podcast-Folge dazu beigetragen zu haben, dass wir uns der massiven Probleme zumindest bewusster geworden sind und einen winzigen Teil dazu beitragen konnten, die dringend notwendigen Veränderungen voranzubringen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und natürlich einen ganz, ganz besonders herzlichen Dank an dich, lieber Bob.
Ja, vielen Dank. Und ich freue mich über Rückmeldungen. Wenn ihr bei @netzlehrer, könnt ihr mir einfach schreiben und sagen, ob der Samen geworfen wurde und wie ihr ihn bewässert. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Gerne. Genau. Wir verlinken natürlich in den Shownotes alle Kommunikationswege zu dir. Also die findet ihr dort. Und wenn euch das Thema interessiert, dann könnt ihr das natürlich mit Bobs Buch Warum noch lernen vertiefen. Wir verlinken auch das in den Shownotes und bei uns im Blog. Ihr könnt aber auch gleich noch die Folge 90 unseres Podcasts hören, denn in dieser haben wir mit Bob über 10 Dinge, die er als Lehrer an der Schule hasst, gesprochen. Und auch diese Folge findet ihr in den Shownotes. Wir wünschen euch jetzt erstmal eine wunderbare Woche. Schaltet gern nächste Woche wieder ein. Wir freuen uns auf euch. Für heute sagen wir erst einmal tschüss. Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.